Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was haben wir dieses Jahr nicht alles an Krisen so gehabt und haben sie noch? Corona im Winter, immer neue Varianten eines blöden Krankheitserregers, Langzeitfolgen, Impfungen, nochmal eine Impfung, eventuell Nebenwirkungen, Lockdown, Geschäftsschließungen, Besuchsverbote in Kliniken und Seniorenheimen, die Pflicht zu Masken tragen, Abstandsgebot und dann dazu auch noch Kreuz- und Querdenker. Als wäre das nicht genug, hatten wir seit Februar dann den Angriff Russlands auf die Ukraine, Flüchtlingsströme, unermessliches Leid dort drüben und Menschen, die hierher kamen und Obdach und Zuflucht suchen. Dazu dann die Sanktionen, jetzt die große Inflation, Gasversorgungskrise, Strompreise und so weiter. Und dazu dann noch der heiße Sommer, trocken, Wassermangel in der Landwirtschaft, Brandgefahr in den Wäldern, Klimakrise. Was fehlt denn da noch? Es gab Tage und es gibt Tage, da möchte ich einfach keine Nachrichten mehr hören, sehen oder lesen. Da habe ich einfach genug. Überall Hiobsbotschaften und als wären die Botschaften nicht schlimm genug, gibt's da noch genügend Schwarzseher in den sozialen Medien und auch in der veröffentlichten Meinung, die sich noch übertreffen, wie schlimm es noch alles kommen würde, kommen könnte und was uns noch alles bevorsteht. Und mitten hinein in diese Sorgen und Krisen haben wir dann ein Wort wie unseren Wochenspruch, der da lautet, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie bitte? Habe ich das richtig gehört? Wir haben so viele Sorgen und dann sollen wir sie einfach abgeben an ihn und sagen, mach du, was du willst, du wirst es schon richtig tun. In diese Richtung gehört der Predigttext, den wir vorhin auch als Lesung gehört haben. Der klingt ein bisschen spröde, fast ein bisschen wie aus einem Management- oder Führungsseminar, Motto, wie gehst du mit deinem Nächsten um? Schauen wir uns den Text nochmal in einigen wichtigen Aussagen an. Er beinhaltet Hinweise für unser Leben im Alltag und für das Leben in der Gemeinde. Was belastet uns denn so im Alltag am meisten? Abgesehen von den wirklich existenziellen Sorgen, Krankheit, Tod, belastet uns doch oft genug der Vergleich mit dem Nächsten und mit den anderen. Was hat ein anderer, was ich nicht habe? Warum bekommt der Mitschüler Lob vom Lehrer, ich nicht? Warum wird der Kollege befördert, ich nicht? Warum hat der eine einen besseren Stand drüben beim Chef und ich nicht? Der Vergleich mit anderen ist sehr anstrengend, auch für den, der selbst vergleicht. Denn immer wieder haben wir dann das Gefühl, wir kommen zu kurz, andere sind besser dran. Wir ärgern uns, dass wir nicht dran sind. Wir lassen das vielleicht andere in unserem Umfeld spüren, lassen es vielleicht sogar an Familie und Freunden aus und das belastet und zerstört Beziehungen. Unser Predigttext hat da eine ganz schlichte, aber praxisrelevante Botschaft. Er sagt, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe mal sein eigenes Werk, dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und nicht beneiden. Übertragen in die moderne Sprache, schau erst mal auf dich selbst. Prüfe erst mal, ob dein Handeln gut und richtig ist, bevor du dich um andere kümmerst. Schau erst mal, ob du deinen eigenen Maßstäben und Erwartungen wirklich gerecht werden kannst. Und wenn nicht, verbessere dich erst mal selbst. Aber das Verbessern an sich selbst, gute Vorsätze, bestimmte Dinge tun, andere lieber lassen, das dient auch nicht dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Es geht nicht darum, mehr Sport zu treiben als der andere und größere Muskelpakete zu haben. Es geht nicht darum, wer das teurere Auto oder die aufwendigere Flugreise hat. Es geht nicht um Selbstoptimierung, um ihrer selbst willen. Und es geht erst recht nicht darum, andere zu übertreffen, sondern der Maßstab soll sein, wie sollen wir sein vor Gott? So sollen wir werden, darum sollen wir uns bemühen. Und dann geht es eben nicht um den Vergleich mit anderen, sondern erstmal, was können wir selber tun? Wenn wir unsere Schwächen herausfinden und uns verbessern, dann handeln wir im Sinne Gottes. Der zweite Tipp aus unserem Predigttext schließt direkt daran an. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und seh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Das heißt, wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann finden wir schon Fehler. Bei den anderen finden wir die viel schneller als bei uns selbst. Aber nicht nur die anderen sind unvollkommen, auch wir sind nicht perfekt. Auch wir haben immer wieder die Gefahr, Fehler zu machen. Und genau deswegen sollen wir unsere eigenen Fehler vermeiden. Und wenn wir Fehler bei anderen sehen, dann anders mit ihnen umgehen. Nicht hochmütig nach dem Motto, sieh an, das hast du wieder falsch gemacht, hättest du doch und so weiter. Sondern wir sollen gnädig sein mit den anderen, so wie Gott mit uns gnädig ist. Denn auch Gott rechnet uns unsere Fehler nicht hochmütig an, sondern er verzeiht uns einmal und zweimal und immer wieder. Und genau so sollen wir mit anderen umgehen. Wenn ein anderer Fehler macht, dann können wir ihn sachlich darauf hinweisen. Wir können unseren Nächsten vorsichtig ansprechen, nicht hochmütig verletzend, sondern verständnisvoll, so dass sich der andere nicht verletzt fühlt, den Fehler erkennt und dann selbst von sich aus sagt, das will ich künftig anders machen. Es geht nicht darum, Kritik anderen zu üben, sondern so, wie wir selbst Kritik empfangen würden, und wir würden uns ja auch ungern verletzen lassen von anderen, so sollen wir Kritik anderen üben. Emotional einfühlsam, sachlich treffend, aber nicht persönlich verletzend. Dann tragen wir nämlich gemeinsam die Fehler und helfen, dass sie nicht mehr passieren. Oder, wie es im Predigttext heißt, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das, was im Alltag, im Beruf, in der Schule gilt oder auch im Sportverein, gilt auch in unserer Gemeinde St. Matthäus. Und das in ganz besonderer Weise. Auch hier sollten wir uns nicht mit anderen vergleichen. Es geht nicht darum, wer in Anführungszeichen heiliger ist. Es geht nicht darum, wer mehr spendet oder wer mehr Zeit in dieser Gemeinde verbringt oder sich mehr engagiert. Entscheidend ist doch, dass wir alle gemeinsam mitwirken, damit diese Kirche eine geistliche Heimat wird für uns alle und für viele Menschen, die von draußen kommen und auch eine geistliche Heimat brauchen. Daran sollen wir mitwirken. Nicht einer schneller, stärker, besser als der andere, sondern gemeinsam für das große Ziel. Und wir sollen dann auch miteinander in dieser Gemeinde wirken, nicht nebeneinander oder gar gegeneinander. Was ist dann mit unseren persönlichen Sorgen? Jetzt haben wir ja fast wie aus einem Management-Seminar Tipps bekommen für uns selbst und untereinander in der Gemeinde. Aber was ist denn mit unseren eigentlichen Sorgen? Mit dem, was uns wirklich nachts nicht schlafen lässt, morgens gedrückt erwachen lässt, wo wir mit wehem Gefühl und einem schlotternden Knie vielleicht in den Tag hineingehen? Auch hier gelten die Regeln von eben. Denn wenn wir, wie vorgeschlagen, uns nicht mehr mit anderen vergleichen, dann haben wir schon eine ganze Zahl an Problemen und Sorgen weniger. Wir müssen uns nicht mehr vor den anderen beweisen. Wir brauchen nicht Kraft vergeuden für Dinge und für Perspektiven, die keine Rolle spielen. Es geht nicht darum, ob die eine oder der andere attraktiver, hübscher, beliebter ist oder nicht. Und morgens der Blick auf die Personenwaage ist vielleicht kein guter Start in den Tag. Schließlich sind Kalorien eher eine Maßeinheit zur Schwächung des Selbstbewusstseins, oder? Es hilft aber auch, wenn wir uns ein bisschen aus den sozialen Medien zurücknehmen. Wir müssen doch nicht jedes Erlebnis, alles, was wir gerade machen, gleich irgendwo der digitalen Öffentlichkeit beitreten. Die geht es doch eigentlich gar nichts an. Entscheidend ist doch nicht, ob wir irgendwelche Follower haben, ob irgendwelche anderen toll finden, was wir gerade machen. Entscheidend ist doch, dass wir ein schönes Erlebnis haben, dass wir mit Freunden, mit Familie was unternehmen und sagen, die Erinnerung daran, das ist es wert. Halten wir diese Erinnerung lieber fest, statt sie gleich irgendwo in den sozialen Medien an die große Glocke zu hängen. Und der dritte Punkt, wiederum fast der wichtigste, schauen wir immer, bevor wir andere vergleichen, auf uns selbst, was ist bei uns selbst richtig und vor allem, was ist bei uns selbst noch nicht richtig, was können wir verbessern. Denn wenn wir uns Schritt für Schritt verbessern, mit anderen freundlicher umgehen, verständnisvoller, dann bilden sich Freundschaften, dann bilden sich vertraute Beziehungen und die tragen uns, gerade dann, wenn wir sie brauchen. Und das führt uns zum letzten Punkt aus diesem Predigttext. Es gibt existenzielle Sorgen, da scheint gar nichts anderes mehr zu helfen. Schwere Krankheiten, der Verlust eines Menschen, der Verlust eines Arbeitsplatzes, all das kann uns und wird uns möglicherweise aus der Bahn brechen. Wir fliegen aus der Kurve unseres Lebens und haben den Grund unter den Füßen verloren. All das ist unserem Einfluss entzogen. Da hilft es nichts, uns selbst zu verbessern. Gerade dann sind wir nicht hilflos. Unser Predigttext ruft uns auf, Hilfe und Unterstützung anzubieten. Wenn wir merken, andere, Familie, Freunde, Gemeindeglieder sind in Problemen, sind in Not, dürfen wir sie vorsichtig ansprechen, dürfen vielleicht Hilfe anbieten. Vielleicht sind es Kleinigkeiten, die dem anderen die Situation schon mal wesentlich erleichtern. Aber auch umgekehrt ermutigt uns gerade auch der Predigttext, Hilfe und Unterstützung zu suchen. Wir sind genauso wenig allein, wie es die anderen sind. Familie, Freunde, Kollegen, haben wir den Mut, sie anzusprechen. Denn erst dann erfüllt sich der Satz aus dem Predigttext, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Tragen und getragen werden, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und ganz konkret möchte ich ermutigen, die Angebote in unserer Gemeinde zu nutzen. St. Matthäus hat ein breites Angebot an Hilfe. Heute, nach dem Gottesdienst, gibt es wieder die Möglichkeit zu Gebet und Segnung im Anbau. Wer unter euch und unter Ihnen eine spezielle Sorge, ein Anliegen hat, kann es dort unter vier Augen und vier Ohren in aller Vertraulichkeit vor Gott bringen, aussprechen und um Hilfe bitten. Wer nicht mehr in unsere Kirche kommen kann, aus Alter oder Krankheitsgründen, der ist herzlich eingeladen, sich im Pfarramt zu melden, dass die Person besucht wird. Wir haben einen Besuchsdienst. Und auch dann können wir im Gebet gemeinsam Sorgen vor Gott bringen. Und wer möchte, ist herzlich eingeladen, sich einem unserer vielen Kreise und Gruppen anzuschließen. Speziell die Hauskreise bilden eine vertraute Gemeinschaft, einen kleinen Kreis von Personen, die sich über die Jahre hinweg immer besser kennenlernen, immer mehr einander vertrauen und auch immer offener über Sorgen und Nöte sprechen und gemeinsam damit umgehen. Für uns alle gilt, in St. Matthäus sind wir nicht allein. Wir sind füreinander da und Gott ist für uns alle da. Soweit, so gut. Die Gemeinde, St. Matthäus. Aber was ist mit all denen, die heute nicht hier sind, die heute nicht unseren YouTube-Link angeklickt haben, die gar keine Beziehung hierher haben, die vielleicht von Gott gar nichts erwarten. Unsere Gemeinde und unsere Angebote in St. Matthäus richten sich ja an alle. Aber wenn andere sie nicht brauchen, nicht brauchen mögen oder gar nichts davon wissen, dann hilft das ja nicht. Und ich möchte von einem kleinen Erlebnis erzählen. Die Tage war ich im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen und sie berichteten mir ganz ernsthaft, dass ihre Kinder, die nach der Jahrtausendwende, also nach 2000 geboren sind, teilweise der Verzweiflung nahe sind. Sie halten sich für die letzte Generation einer demnächst unbewohnbaren Erde. Sie werfen ihren Eltern vor, die Umwelt zugrunde gerichtet zu haben. Und die jungen Menschen, die das ganze Leben vor sich haben, haben schon jede Zuversicht in die Zukunft verloren. Ich lasse jetzt mal die Frage beiseite, wer außer den Eltern und eventuell Großeltern für den Wohlstand und den Frieden gesorgt hat, in dem die jungen Menschen aufwachsen durften und dürfen, und wem sie das alles verdanken. Ich lasse auch die Frage beiseite, ob sich nicht jede Generation an der vorangegangenen reiben muss, so wie einst die 68er in den 70er Jahren oder die Punks und Popper in den 80er Jahren. Das sind Jugend- und Modeerscheinungen. Aber das meine ich hier nicht. Im Gegenteil, ich nehme die Sorgen der jungen Menschen ernst. Überlegen wir mal, für diejenigen, die nach 2000 geboren wurden, da war der Weltfrieden eine feststehende Tatsache. Der Kalte Krieg war längst vorbei, unser deutsches Vaterland war wiedervereinigt, die Menschen in Europa gingen friedlich miteinander um und plötzlich, im Februar diesen Jahres, überfällt die Russische Föderation die Ukraine und entfesselt mitten in Europa einen Angriffskrieg. Ich verstehe, dass die junge Generation Angst vor Krieg und Zerstörung hat. Für die nach dem Jahr 2000 Geborenen war auch der Atomausstieg längst beschlossene Sache. Tschernobyl lag lange vor ihrer Geburt. Fukushima kennen sie nur noch aus Erzählungen. Und jetzt plötzlich mit der Energiekrise sind die Brennstoffe knapp und im Winter wird davon geredet, dass das Gas knapp wird und jetzt sollen die Atomkraftwerke länger in Betrieb bleiben. Ausgerechnet jene Generation, die damit rechnete, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Und was ganz besonders die junge Generation trifft, für sie war die Zukunft immer ein Füllhorn unentdeckter Möglichkeiten. Die ganze Welt stand ihnen offen. Egal ob Urlaube, Work and Travel oder Studien im Ausland, alles war möglich. Everything goes. Und dann kommt Corona, Lockdown, Reisebeschränkungen. Plötzlich wird die ganz große weite Welt sehr, sehr eng. Meist so eng wie ein Kinderzimmer. Und das versteht die junge Generation so nicht. Diese Umwälzungen sind für die junge Generation vielfach ein echter Schock. Das wirft sie aus der Bahn. Scheinbar Selbstverständliches steht in Frage. Und dann kommt noch die Klimakrise. Was können wir Älteren denn da machen? Blicken Sie mit mir zurück, 2 Wochen, zurück in Großbritannien. Der Union Jack, die britische Flagge, hängt auf Halbmast. Das öffentliche Leben im Vereinigten Königreich steht still. Queen Elizabeth ist nach über 70 Jahren Dienst am Staat im hohen Alter von 96 Jahren plötzlich verstorben. Respektvolle Kommentare überall, Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen. Man glaubt kaum, wie einig man sich war im Respekt gegenüber der Lebensleistung dieser Dame. Was Königin Elisabeth so bemerkenswert machte, das war nicht politische Macht, auch nicht revolutionäre Neuerungen. Im Gegenteil, sie stand für Traditionen und für die altbewährte Monarchie. Sie stand aber vor allem auch für Werte und Prinzipien. Bei ihrer Krönung als junge Frau hatte sie versprochen, ihr Leben in den Dienst des Staates und des Gemeinwohls zu stellen. Dieses Versprechen hat sie bis zu ihrem letzten Atemzug erfüllt. Noch wenige Tage vor ihrem Tod hat sie den Wechsel des Premierministers in aller protokollarischen Strenge begleitet. den bisherigen Premierminister verabschiedet und seine Nachfolgerin begrüßt. Bis zuletzt im Dienst des Staates. Sie hat sich halt nicht selbst in den Vordergrund gestellt, sondern ihre Aufgaben und Pflichten als Königin. Ihr Motto war never complain, never explain. Beklag dich nicht und erkläre dich nicht. Sich nicht zu erklären, das hat ihr bei Dianas Tod viel Kritik eingebracht. Sie hat über ihre Gefühle dort nicht gesprochen. Sich nicht zu beklagen aber, hat ihr besonderen lebenslangen Respekt eingebracht. Selbst in der Corona-Zeit, da konnte sie wie andere Senioren in Großbritannien ihre geliebten Kinder, ihre geliebten Enkelkinder nicht empfangen. Sie bekam keinen Besuch. Sie war von ihrem engen Kreis an Helfern umgeben und ansonsten faktisch eingeschlossen in einem goldenen Käfig genannt Schloss. Nur über digitale Medien und das Fernsehen konnte sie sich an die Öffentlichkeit wenden. Aber was machte sie? Sie beklagte sich nicht. Sie sagte nicht, wie schlimm das alles ist, sondern sie sprach ihren Landsleuten Mut zu. Und als der Lockdown endlich zu Ende war, war eine ihrer ersten Taten, jenen Senior zu ehren, der während des Lockdowns mit seinem Rollator Spenden für den nationalen Gesundheitsdienst eingeworben hatte. Sie hat jenen längst pensionierten Offizier, der im Rollator vor ihr stand, mit dem Schwert zum Ritter geschlagen, aus Dank und Respekt vor seiner Leistung im hohen Alter. Ein leuchtendes Beispiel für andere. Jetzt fragen Sie sich, was hat denn die Queen mit uns zu tun? Ganz einfach. Unter uns sind viele hochbetagte Menschen, die schon viel erlebt haben, die heute noch viel mitmachen und die sich dennoch nicht beklagen. Gehen wir weg von der Queen. Ich denke an meine eigene Patin, die vor 2 Jahren im Alter von über 100 Jahren starb. Schwer krank, aber sie hat sich nie beklagt. Als ich sie mitten in Corona fragte, wie sie damit umgeht, Krebserkrankung, ihr Mann auf der Pflegestation, sie darf ihn nicht besuchen wegen Covid-Schutz, Ausgangssperre und alles drumherum, da hat sie mir gesagt, ach Andreas, wir haben schon so viel Schlimmeres durchgemacht. Respekt. Der Satz bleibt mir mein Leben lang in Erinnerung. Und wenn ich so zurückschaue, was sie alles erlebt und durchgemacht hat, dann hat sie recht. 1919 wurde sie mitten in der spanischen Grippezeit, dieser riesigen Pandemie mit Millionen und Abermillionen Toten, hineingeboren. Da erblickte sie das Licht der Welt. Als Kind erlebte sie die große Inflation 23, die Weltwirtschaftskrise 28. Als junge Frau den Nationalsozialismus. Und als frisch verheiratete Frau wurde sie anfangs des Krieges schon Witwe, weil ihr Mann an der Front fiel. Dann kam Krieg und Tod und Zerstörung. Und nach dem Krieg hat sie trotzdem nicht aufgegeben, sondern das Weingut der Eltern wieder aufgebaut, nochmal neu geheiratet, neu angefangen. Und mit ihrem neuen zweiten Mann, dann dritten Mann, eine ganz neue selbstständige Lebensbasis gefunden. Und bis ins hohe Alter hat sie sich nie beklagt. Egal welcher Schicksalsschlag sie traf. Manchmal war sie den Tränen nahe, aber sie hat die Fassung bewahrt. Sie hat immer gesagt, ach Andreas, wir haben schon Schlimmeres durchgemacht. Und wer von den Jüngeren vielleicht hören will, wie man mit Krisen und Sorgen umgeht, der möge mal seine Eltern oder vielleicht besser noch die Großeltern fragen, wie es denn denen einst ergangen ist. Denn gerade sie haben uns viel zu sagen. Wir müssen ihnen nur zuhören. Für diese Generation war der Satz überlebensnotwendig. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und mit diesem Satz, wenn wir ihn ernst nehmen, über unsere Generationen hinweg, Großeltern, Eltern, Kinder, dann können wir es schaffen. Jetzt, in diesen Winter hinein und nach diesem Winter auch in die nächste Zeit. Es gibt keine Krise, die wir nicht gemeinsam packen können. Und selbst in der Klimakrise können wir Lösungen finden. Wir können unseren Energieverbrauch senken. Wir müssen es wollen und wir müssen daran arbeiten. Und lasst uns dafür sorgen, dass diese Sorgen, die uns hier belasten, uns nicht den Blick versperren auf das, was in uns allen schlummert. Wir können eine Gemeinschaft sein unter dem Kreuz Christi. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. Nehmen wir diesen Satz ernst und dann werfen wir unsere Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns. Die Gnade unseres himmlischen Herrn sei mit uns allen. Bewahre uns an diesem Tag und in der kommenden Woche.